Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Und ich würde gerne die Anregung zu dem Begriff Leerheit aufgreifen und ein bisschen was zu dem Begriff sagen und dann überleiten zu den textlichen Grundlagen dieses Begriffes. Der Begriff Leerheit oder auf, jetzt bin ich unsicher, ob das Pali oder Sanskrit ist, aber ich nehme an, eher Sanskrit, aber ich glaube, das ist gleich der Begriff. Shunyata ist der Sanskrit-Begriff und Pali, glaube ich, auch. Schauen wir mal gleich nach. Wir haben ein super Glossar. Da müsste das ja drin sein. Sanskrit steht hier, also steht nicht der Bezug auf, wie das in Pali heißt. Also der Begriff Shunyata oder Leerheit ist einer der Hauptbegriffe des Mahayana-Buddhismus. Das heißt, ist sozusagen innerhalb des ersten Jahrhunderts vor bis erstes Jahrhundert nach Christus, nach unserer Zeitrechnung, in die buddhistische Diskussion hineingekommen durch die Prajnaparamita-Texte. Das ist ein eigener Textkorpus und die beschäftigen sich eigentlich hauptsächlich mit diesen Begriff. Wir haben einen dieser Texte uns schon angeschaut, das war das Herz-Sutra. Dieser Begriff bezieht sich auf den Begriff leer. Und im Pali-Kanon wird dieser Begriff leer oder Shunya sehr wohl benutzt, aber immer in Bezug auf leer von eigenständigem getrennten Dasein. Das heißt, das ist ein Begriff, der immer in Bezug auf etwas steht. Und daraus ist dann also dieser Begriff Shunyata abgeleitet worden, aber auch hier in Verbindung mit dem Gedanken, leer von eigenständigem Sein. So, also man kann diesen Begriff in meinem Verständnis im Buddhismus immer nur in Kombination mit dem Bezug verstehen. Es gibt in meinem Verständnis nicht etwas, was die Leerheit ist, so wie das große Nichts, also aus irgendwelchen christlichen Texten. Also was so ein von unserer profanen Welt getrenntes Heiliges darstellen könnte. Also wie diese Begrifflichkeit ja im Christentum durch die christliche Mystik oder auch Theologie entstanden ist. Ja, also diese Aufspaltung in Profanes und also hier Profanes, hier ist unsere profane Welt und da ist die heilige Welt. In meinem Verständnis gibt es das im Buddhismus nicht. Sondern dieser Begriff bezieht sich auf unser jetziges Dasein hier und auf unsere Sichtweise der Welt. Und ein Unterscheidungsmerkmal der Lehre des historischen Buddha in Bezug zu den bestehenden Systemen seiner Zeit war, dass viele dieser Systeme, also das, was wir dann später Hinduismus nennen, die gehen von einem fixen Seelenkern aus, Atta, oder das Göttliche oder Atman. Also da gibt es dann unterschiedliche Begriffe dafür. Aber die Diskussion zur Zeit des Buddha war offensichtlich, gibt es dieses fixe, in uns göttliche, nicht zerstörbare Ding? Oder gibt es das nicht? Und das letzte Mal, also der Text von Nagarjuna, hat ja so ein bisschen ausgeführt, dass Veränderung nur möglich ist, wenn es nichts Fixes gibt. Anders kann man sich Veränderung nicht denken, weil wenn man behauptet, es gibt irgendetwas Fixes, dann kann sich dieses Fixes ja nicht ändern. Und wenn der Seelenkern fix sein sollte, also nicht veränderbar, dann kann er sich nicht verändern und das widerspricht aber eigentlich unserer Erfahrung. Oder anders gewendet, man kann ja mal nach innen schauen und schauen, gibt es irgendeinen Aspekt von uns, der sich nicht verändert? Ja, also wo ist dieses Unveränderliche? Und das hat dann der Buddha relativ stringent durchgeführt und der Nagarjuna dann ein paar Jahrhunderte später genauso. Das heißt, der Buddha hat unseren Erfahrungsraum eingeteilt in fünf Bereiche. Und das sind die fünf Skanda. Also der Bereich von körperlicher Form und hat sozusagen die körperlichen Dinge untersucht und ist zu dem Schluss gekommen, unser Körper, also die Materie, aus der wir bestehen, verändert sich. Ich meine, jeden Morgen, wenn wir in den Spiegel schauen, sehen wir, wir haben uns verändert. Also eine Falte mehr, ein graues Haar mehr, weniger Haare, also das große Nichts. Also unser Körper verändert sich offensichtlich. Das andere Materielle, also unsere Umwelt, verändert sich auch. Sprich Jahreszeiten, die Natur, also eigentlich alles, was wir körperlich wahrnehmen können, verändert sich. Also da ist nichts Unveränderliches dabei. Und dann hat er unser Erleben der Welt genauer untersucht und hat sozusagen vier dieser Skandas beziehen sich auf unser inneres Erleben. Und das erste ist sozusagen unsere Einteilung der Begriffe. Sanya. Also wie benennen wir die Dinge und sind diese Benennungen an sich fix oder sind sie relativ? Und der Buddha ist, anders als Plato zum Beispiel, ist der Buddha zu dem Ergebnis gekommen, unsere Benennungen der Phänomene, so wie wir sie wahrnehmen, ist relativ. Das heißt, man kann sie beliebig benennen, es ist nicht an sich fix. Also ich kann ein Phänomen als Baum benennen oder ich kann das nochmal unterteilen und sagen, es hat einen Stamm und hat eine Krone und es hat eine Wurzel und es ist immer, jeder dieser Begriffe ist richtig, ist aber subjektiv, worauf ich sozusagen den Fokus lege. Insofern existiert das Ding Baum nicht an sich als fixes, eigenständiges Sein, sondern es ist eine Benennung von mir, von dem Menschen. Plato hat ja die Idee gehabt, dass es sozusagen hinter den Erscheinungen irgendwelche fixen Ideen gab. Das ist für die buddhistische Sichtweise eine fremde Interpretation. Dann unsere Reaktion, emotionale Reaktion auf das, was wir wahrnehmen und benennen, also Vedana, ist also angenehm, unangenehm oder neutral, sind Reaktionen auf das, was wir wahrnehmen und verändert sich ja permanent. Ja? Also auch da ist nichts Fixes drin. Und dann die komplexeren Emotionen, die sich aus Vedana entwickeln, also Shankara, also wie Hass, Gier, Liebe, Mitgefühl, was es da alles so gibt, sind auch Phänomene, die sich permanent verändern. Also auch da gibt es nichts Fixes. Und der fünfte Bereich ist Bewusstsein, Vinaya. Das heißt, wir können uns all dieser Prozesse wahrnehmen und bewusst sein, dessen, was da in unserem Kopf passiert. Und dieses Bewusstsein ist auch nicht permanent, sondern wird gebildet durch das Zusammenspiel von einem Phänomen, von einem Sinnesorgan, das dieses Phänomen wahrnehmen kann. Durch den Kontakt von beiden und durch den Kontakt entsteht dann bei uns das Bewusstsein. So erklärt der Buddha das, wie wir, also wie bei uns Bewusstsein entsteht. Das heißt, es ist momentan immer das Ergebnis von Kontakt eines Objektes mit einem Sinnesorgan und jedes Mal neu. Also auch da gibt es nichts Festes. Und von der buddhistischen Sichtweise gibt es nicht mehr. Also kann man alle Phänomene in diese fünf Kategorien einordnen und alle diese fünf Aspekte verändern sich. Und das ist mit dem im Pali-Kanon hauptsächlich benutzten Begriff Anatta, nicht ich, also nicht eigenständiges Sein, heißt es, müsste es eigentlich heißen, gemeint. Und das ist im Pali-Begriff, also im Pali-Kanon oder im Pali-Buddhismus, oder im Buddhismus, der sich auf die Pali-Texte bezieht, das ist einer der Hauptbegriffe. Und dieser Begriff hat sich dann in meinem Verständnis sozusagen, und im Pali-Kanon kommt aber auch die Formulierung vor, leer von eigenständigem Sein, also der Begriff Shunya kommt da drin vor, als Eigenschaft, oder Eigenschaftswort, Adjektiv, und hat sich dann im Mahayana-Buddhismus sozusagen zu einem Nomen entwickelt, aber immer noch mit der gleichen Bedeutung. Das heißt, im Mahayana-Buddhismus wird nicht der Begriff Anatta benutzt, oder kaum, meines Wissens kaum, sondern durch diese Prajnaparamita-Texte hat sich eingebürgert, dass in diesen Traditionen der Begriff Shunyata dafür benutzt wird. Aber auch hier als Begriff, dass es nichts Fixes gibt. Das ist damit gemeint. Das ist sozusagen mein Verständnis dieser Begriffe. Und für mich ist wichtig, weil wir ja immer die Dinge aus unserer eigenen Perspektive auch interpretieren. Das heißt, wir können gar nicht unsere eigene Geschichte wegschneiden, sondern das läuft ja immer mit. Und wenn wir Bücher lesen über Buddhismus, wird auch oft über diesen Begriff Shunyata philosophiert, sage ich mal. Und in meinem Verständnis kommt dann oft so eine Mischung zwischen christlichem Verständnis und buddhistischen Begriffen zustande. Das heißt, christliches Verständnis von hier das Profane, da das Heilige, und Meister Eckhart, ich weiß nicht, ich glaube, der Meister Eckhart nennt es dann auch das große Nichts oder das Nichts, oder ich bin mir unsicher, aber das ist so aus der Mystik ein Begriff. Und diese, manche dieser Autoren nehmen dann diese profanes, heilige Raster und projizieren das sozusagen auf Buddhismus, so nach dem Motto, ja, der Buddhismus sagt ja eigentlich das Gleiche, nur im Buddhismus heißt das Nichts halt Shunyata, das ist der heilige Bereich, und insofern ist ja christliche Mystik und Buddhismus eigentlich das Gleiche. Und wenn ich dann sowas lese oder höre, habe ich dann ein bisschen ein komisches Gefühl, weil das nicht das ist, so wie ich diesen Begriff erklärt bekommen habe und so wie er in buddhistischen Texten rezipiert wird. Das ist einfach eigentlich was ganz anderes. Und ja, also das ist so diese Vorgeschichte. Das heißt, es dreht sich in meinem buddhistischen Verständnis alles um die Frage, gibt es dieses Ich, also Atta, oder feststehender Seelenkern, Atman, oder gibt es das nicht? Weil die Zurückführung, und das ist ja der Ansatzpunkt des Buddhismus, der Leidensbegriff, also das unsere alltägliche Frustration, führt er ja zurück auf unsere falsche Sicht der Dinge. Das heißt, weil wir glauben, es gibt so einen Seelenkern, es gibt so ein Persönlichkeitsding, glauben wir, wir müssen Dinge besitzen. Wir müssen Dinge festhalten, weil wir glauben, man kann Dinge festhalten. Und aus diesem Irrglauben sozusagen an eine Persönlichkeit oder einen fixen inneren, unveränderlichen Kern in uns entstehen sämtliche Leidensformen aus buddhistischem Verständnis. Deswegen ist dieser Rückschritt, gibt es einen festen Seelenkern oder ein festes Ich, gibt es das oder gibt es das nicht? Oder gibt es überhaupt irgendetwas Fixes? Oder verändert sich nicht alles? Ja, und der zweite Hauptbegriff im Buddhismus, also es gibt eigentlich drei Hauptbegriffe im Buddhismus, der sich auf die Pali-Texte bezieht. Das ist Anicca, ist die Vergänglichkeit, alles verändert sich. Das ist Anatta, es gibt keinen fixen Seelenkern. Und es ist Dukkha, das ist sozusagen der Leidensbegriff. Ja, und diese drei Begriffe versuchen sozusagen die gesamte Lehre des historischen Buddha zu fassen. Und die Ursache dieser Fehlinterpretation, also wenn wir glauben, wir sind sozusagen unveränderlich oder wir haben sowas Fixes in uns und daraus entspringt der Wunsch, Dinge festhalten zu wollen. Und durch das Festhalten entsteht Leid oder Aggression. Das heißt, dass wir glauben, wir können Dinge vermeiden, die einfach so halt passieren, also Abwehr. Und deswegen landet das dann alles eigentlich an dieser Einsicht, dass alle Dinge sich verändern und dass es hilfreich ist, in dieser Veränderung erstens Teil der Veränderung zu sein, zweitens zu lernen, trotz dieser äußeren Veränderung im eigenen Gleichgewicht zu bleiben, also Gelassenheit zu üben, um einfach leichter mit diesen sich verändernden Prozessen umzugehen. Also das heißt, diese Balance ist nichts anderes als eine Beschreibung von Offenheit und in sich zentriert sein und die Dinge anzunehmen, die passieren, dass die Dinge zu verändern, die man verändern kann, die Dinge, die man nicht verändern kann. So. Und das ist so diese tägliche Herausforderung, ja, dass wir ja permanent mit Dingen konfrontiert werden, die wir nicht wirklich, also wo wir keine Kontrolle haben. Und ich glaube, die Einsicht in unseren eigenen Kontrollverlust eigentlich, oder eigentlich ist es kein Verlust, weil wir hatten ja nie Kontrolle. Also man kann ja nicht etwas verlieren, was man nie hatte. Aber viele nehmen das so wahr. Aber eigentlich die Einsicht, dass wir nichts kontrollieren können, macht in gewisser Weise entspannt. Also ja, also ich denke, also dann kann man leichter mit den Dingen umgehen, weil man hat nicht so das Gefühl, bah, ich muss das jetzt erreichen oder das machen, sondern man sieht die Dinge lockerer und trotzdem versucht man, ein gutes Leben zu leben. Ja, das heißt ja nicht, dass wir keine Ethik haben oder dass wir uns nicht nach ethischen Regeln verhalten. Aber ich glaube, was wir in der Meditation tun, ist, also wir erforschen einfach auch unsere eigene Veränderungsprozesse. Und zwar durchaus mit der Frage, wie sind wir geworden, was wir jetzt sind, unter dem Aspekt, dass wir das, was jetzt da ist, sprich unsere ganzen Gewohnheitsmuster oder auf Pali Karma oder auf Sanskrit Karma, also diese Summe von Gewohnheitsmustern, die uns jetzt ausmacht, dass wir das natürlich auch wieder verändern können. Ist zwar ein zäher Prozess, aber es gibt da einen bestimmten Bereich, der ist sehr wohl veränderbar, weil sich ja sowieso alles verändert. Es ist nur die Frage, in welche Richtung. Und also der Text, den ich eigentlich jetzt nehmen wollte, war die große Lehrrede in der Vollmondnacht aus dem Pali-Kanon. Das ist im blauen Buch, Seite 89. Und da beginnt dieser Text also ich finde das, also diese Texte irgendwie, sie haben so eine eigene Art von Schönheit, muss man sagen. Also zu einer Zeit weilte der Erhabene bei Savatthi im Osthain auf Mutter Migaras Terrasse. Alleine der Satz finde ich schon witzig. Ja, also so genau haben die das beschrieben. Ja, bei wem war er? Wo hat er gesessen? Ja, und es war Vollmondnacht. Um diese Zeit nun hatte der Erhabene inmitten des Sangha der Bhikkhu unter freiem Himmel Platz genommen. Ja, also er war nicht in der Hütte, sondern er war unter dem freien Himmel. Also ich finde, es hat was irgendwie, ja. Es war in der Vollmondnacht des Uposatha-Tag, dem 15. des Monats. So, da stand nun einer der Bhikkhu auf, ordnete seine Robe an der Schulter, verneigte sich mit zusammengelegten Händen vor dem Erhabenen und sprach: Bante, ich würde gerne etwas fragen. Nimm Platz, Bhikkhu, und frage nach Belieben. Der Bhikkhu setzte sich und sprach zum Erhabenen. Und ich finde, das ist auch einfach schön. Ja? Also die sitzen so zusammen und dann kommt halt einer der Bhikkhus, also der ordinierten Schüler des Buddha, und fragt, ob er etwas fragen kann. Der Buddha sagt ganz locker: Na klar, frag, was du willst. So, und dann entsteht diese Belehrung. Sind dies, Bante, die fünf Daseinsgruppen des Festhaltenwollens? Und das sind die Skanda. Ja, das ist der Bereich, wo durch das Festhalten wollen Leid entsteht. Diese Daseinsgruppe der Form, an die festgehalten wird, diese Daseinsgruppe des Gefühls, das ist Vedana, an die festgehalten wird, die Daseinsgruppe der Wahrnehmung, Sanya, an die festgehalten wird, die Daseinsgruppe der gestaltenden Faktoren, das ist die Übersetzung, ich glaube, von Jnana Ponika, Shankara, an die festgehalten wird, und die Daseinsgruppe des Bewusstseins, an die festgehalten wird. Und alle diese fünf Bereiche sind Bereiche, an die wir uns mit einer bestimmten Vorstellung klammern könnten. Ja, also wenn wir irgendetwas sehen und das löst in uns eine positive Reaktion aus, positives Vedana, dann gibt es sozusagen intuitiv diese innere Reflex, weiß ich nicht, oder Gewohnheitsmuster, sagen wir so. Da will ich mehr von haben. Das ist ein angenehmes Gefühl, das will ich mehr. Das ist der Prozess. Und da beginnt sozusagen das Zugreifen und das Festhalten wollen. Und wenn ich das in dem Augenblick aber merke, dass das einfach erstmal ein Gedanke ist oder ein auditiver Kommentar, da will ich mehr, dann kann ich entscheiden, gehe ich diesem Impuls nach oder gehe ich ihm nicht nach. Und das ist der Bereich, wo unsere Freiheit beginnt. Wenn ich aber automatisiert sozusagen diesen Impuls zwar wahrnehme, das fühlt sich gut an, und sofort reagiere, da will ich mehr von, dann wird das ganz schnell Gier. Und ich komme in eine Abhängigkeit. Und jede Abhängigkeit erzeugt Leid. Das ist sozusagen der Alltag. Ja, und die andere Reaktion ist ein unangenehmes Gefühl. Ja, also irgendwas passiert und ich spüre, das mag ich nicht. Das ist erstmal nur eine körperliche Reaktion. Und wenn ich dessen in dem Augenblick, wo es passiert, bewusst bin und durchaus auch sehe, welche Reaktionen kognitiver Art, also welche inneren Kommentare da auftauchen, das will ich nicht und hoffentlich geht der Typ bald weg oder keine Ahnung, oder was hat denn der Blödes erzählt und so, dann kann ich in dem Moment auch hier entscheiden, gehe ich diesen inneren Kommentaren hinterher, also schütte ich Öl ins Feuer, eskaliere ich sozusagen in meinem Kopf, oder unterbreche ich das und sage, cooles internes Kino, ja, ganz interessant, aber ich bleibe in meinem Schwerpunkt. So, und auch da ist wieder dieser Freiraum. Wäre ich automatisiert gefangen in meiner Reaktion, wäre der Ablauf genau der gleiche, nur mit dem Unterschied, dass ich diese Lücke des Freiraums nicht wahrnehme, sondern ich reagiere von unangenehmes Körpergefühl, also unangenehmes Vedana, und dann kommt sofort so eine Aversion. Ja, ah, was für ein Idiot. Und das ist erst kognitiv. Und dann kommt sozusagen Großhirn an Sprache, an Zunge. Und dann sage ich sozusagen sage ich irgendwas Blödes zu der anderen Person. Und schon bin ich in dieser aversiven Reaktion. Ja, und das ist dann Chakra. Und wenn ich was Blödes sage, dann kann sich da schnell irgendwas Leidhaftes entwickeln. Also das ist so, deswegen sind das, also nennen sich alle diese fünf Bereiche Daseinsgruppen des Festhalten-Wollens, weil ich an allen dieser fünf Bereiche, wenn ich sozusagen an meinem Körper hänge oder an einem bestimmten Körperbild hänge, ja, was ja durch die Werbung total provoziert wird, also man muss ja jung und hübsch aussehen, oder Männer eher jung und stark, Frauen jung und hübsch, wie auch immer, und dann versuchen die Leute sich total an dieses fixe Körperbild anzugleichen, und das Problem ist aber, dass unser Körper sich trotzdem verändert. Und dann wird jedes graue Haar zur Belastung, zur kleinen Staatskrise, weil es widerspricht meinem inneren Bild, also weil und zum Leidenszustand wird es, weil ich an diesem inneren Bild festhalte, wie ich glaube, sein zu müssen oder sein zu wollen. Also das ist Anhaften an den Körper. Oder wenn der Körper nicht mehr so tut, wie man möchte, also alle möglichen BWs auftauchen, dass man sozusagen auch daraus eine Staatskrise macht. Nicht sehen, dass der Körper einfach alt wird, und wenn er alt wird oder alt ist, dann funktionieren viele Dinge halt nicht mehr so. Ja, also man kann halt nicht mehr irgendeinem Bus hinterher rennen, ja, sondern man wird dann halt nach 50 Metern irgendwie schon mehr, kommt mehr aus der Puste, was früher halt nicht der Fall war, oder wenn man Stiegen steigt. Ja. Also das ist aber ein ganz natürlicher Prozess, und entweder man steigert sich rein und fängt an, extrem herumzujammern, was ja auch eine Form von Leid ist, oder ich akzeptiere das, dass mein Körper sich verändert. Und Teil der Veränderung ist, was wir Altern nennen, und ein Aspekt des Alterns ist, dass die Leistungsfähigkeit im Vergleich zu früher nicht mehr so da ist wie jetzt. So what? Ja. Also so kann man halt alle unsere Phänomene betrachten unter dem Aspekt, wie stark halte ich da fest, wie starr bin ich da. Und ich sage mal, dass der Aspekt oder der Schlüssel, um lockerer mit den Dingen umzugehen, ist die Einsicht, dass sich alles verändert und dass ich das gelassen wahrnehme und beobachte. Danke.